Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
In Prag wie in anderen tschechischen Städten fehlen Schutzräume für die Bevölkerung. Daher stellen die Behörden eine Liste mit geeigneten anderen Orten für den Schutz im Katastrophenfall zusammen. Das ist heute ein Thema bei uns und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Außerdem stellen wir Ihnen zwei Filme vor. Der eine ist die Doku, die Tschechien ins Rennen schickt um den Oscar. Im anderen Film geht es um die Geschichte der industriellen Familie Schicht in Ustina Labem bzw. Aussig. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Das tschechische Verteidigungsministerium soll im kommenden Jahr über ein Budget von umgerechnet fast 8 Milliarden Euro verfügen. Damit erfüllt die Tschechische Republik die Verpflichtung, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aufzuwenden. Dies erklärte Verteidigungsminister Jaromír Zuna nach aktuellen Haushaltsverhandlungen mit Finanzministerin Alena Schillerová am Mittwoch vor Journalisten. Dem Ressort sollen damit rund 1,5 Milliarden Euro mehr als im laufenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen. Der tschechische Senat hat am Mittwoch die von der Regierungskoalition angestrebte Beschneidung der präsidialen Befugnisse abgelehnt. Der Gesetzentwurf sah vor, dem Staatsoberhaupt das Recht zur Ernennung und Abberufung von Leitern ständiger Vertretungen bei internationalen Organisationen zu entziehen. Die Senatoren wiesen die Maßnahme als verfassungswidrige Beschränkung der Kompetenzen des Präsidenten zurück. Sollte die Koalition die Neuregelung im Abgeordnetenhaus trotz des Senatsvetos durchsetzen, wollen die Gegner das Verfassungsgericht anrufen. Die umstrittene Klausel ist Teil eines größeren Reformpakets zum Beamtengesetz, das von der oberen Parlamentskammer ebenfalls abgelehnt wurde. Die Gemüseproduktion in Tschechien wird wegen der anhaltenden Trockenheit in diesem Jahr voraussichtlich um rund 30% einbrechen. Neben den Ernteausfällen machen den Erzeugern niedrige Einkaufspreise zu schaffen und das trotz gestiegener Kosten für die künstliche Bewässerung. Den Produzenten helfe es nur, dass es keine Einschränkungen bei der Bewässerung gebe, sagte Monika Nebeska, die Vorsitzende des Verbandes der böhmisch-mährischen Gemüsebauern, am Donnerstag auf der Agrarmesse Zemje Živitelka in Budweis. Die Dauer der Phase mit mangelnder Bodenfeuchtigkeit ist rekordverdächtig. Auf 30% des Gebiets hält das Defizit bereits seit Jahresbeginn an. Besonders betroffen sind Süd- und Mittelmeeren sowie die Leeseite des Erzgebirges. Bei einer groß angelegten Kontrollaktion gegen den illegalen Verkauf von Kratom und anderen Drogen in Tschechien wurden in 63% der rund 1000 überprüften Geschäfte Verstöße festgestellt. Insgesamt registrierten die Behörden 900 rechtswidrige Handlungen, von denen 373 als Straftat eingestuft wurden. Innenminister Lubomír Metnar stellte die Ergebnisse der vierwöchigen Frühjahrsaktion am Mittwoch vor. 7 Wochen vor dem Start der Frankfurter Buchmesse bereichern 10 tschechische Ausstellungen das Kulturprogramm in Deutschland. Eine davon wurde am Donnerstag im Museum für Kommunikation Frankfurt eröffnet und beleuchtet die Geschichte des tschechoslowakischen Samizdat. Weitere Schauen in Frankfurt am Main und Umgebung präsentieren tschechische Illustration, moderne Architektur sowie die Werke der Künstlerinnen Anna Hulačová und Veronika Richterová. Tschechien ist in diesem Jahr Ehrengast der weltweit größten Buchmesse, die vom 7. bis 11. Oktober stattfindet. Das Gastland präsentiert dort insgesamt 75 Autorinnen und Autoren, 40 Verlage und mehr als 120 deutsche Übersetzungen tschechischer Werke. Die 20-jährige tschechische Tennisspielerin Zara Bejlek hat beim WTA-Turnier in Cincinnati die Weltranglisten-erste Arina Sabalenka aus Belarus mit 7:6 und 6:4 bezwungen und das Viertelfinale erreicht. Dort trifft sie auf die US-Amerikanerin Madison Keys. Für Bejlek war es der größte Triumph ihrer bisherigen Karriere, da sie zuvor noch nie eine Top-10-Spielerin bezwingen konnte. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt. Vereinzelt gibt es Regen oder Gewitter, vor allem im südöstlichen Teil des Landes. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 22 bis 27 Grad.
Erneut hat Tschechien eine Doku nominiert für den Kampf um den Oscar für den besten ausländischen Film. Es ist der Streifen Kdyby se holubi proměnily ve zlato oder auf Deutsch Wenn sich Tauben in Gold verwandeln würden. Er ist von der Regisseurin Pepa Lubojacki und hat bei der Berlinale bereits als bester Dokumentarfilm gewonnen. Vor 5 Jahren begann Lubojacki mit den Aufnahmen zu der Doku. Das Besondere daran, sie filmte mit der Kamera ihres Smartphones. Im Mittelpunkt standen ihr Bruder und 2 Cousins, deren Leben aus den Fugen geraten war. Bruder David ist alkoholabhängig und obdachlos. So entstand ein sehr persönlicher Film, der aber ohne Sentimentalitäten auskommt. Pepa Lubojacki hat am Mittwochmorgen davon erfahren, dass ihr Streifen von der Tschechischen Film- und Fernsehakademie ins Rennen um den weltweit wichtigsten Filmpreis geschickt wird.
Ich wurde von einem Telefonanruf mit dieser Information geweckt. Das war ein kleiner Schock. Als erstes kam mir der Gedanke, Jesus, das wird eine ziemliche Arbeit. Danach stellte sich aber langsam die Freude ein. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass die Mitglieder der Filmakademie uns dieses Vertrauen entgegengebracht haben.
So die 39-jährige Regisseurin in einem Interview für die Inlandssendung des Tschechischen Rundfunks. Lubojacki tritt selbst in ihrem Film auf. Sie sagte, ihre Rolle als Familienmitglied und als Regisseurin sei nicht voneinander zu trennen gewesen. Aber...
Es war wichtig, beim Drehen die Selbstzensur auszuschalten und die Gedanken, wo die Grenze liegt zwischen dem familiären und dem Filmemachen, ins Schneiden des Films zu verlagern. Mir hat sehr geholfen, dass ich wusste, ich werde den Film selbst schneiden und dass ich viel Zeit dafür haben werde, alle Aufnahmen durchzusehen. Mir war unglaublich wichtig, dass ich mich immer an die Perspektive der Liebe halte und des Respekts. Das hat mir sehr geholfen als Orientierung dafür, wie ich die Handlung erzählen möchte.
Und so betont die Regisseurin, dass sie zwar sehr schwierige Momente des Lebens dokumentiert habe, aber der Film keinesfalls depressiv sei. Außer mit den Handyaufnahmen hat sie unter anderem auch mit Familienfotos gearbeitet und die Personen darauf teilweise mit künstlicher Intelligenz zum Sprechen gebracht. Der 110 Minuten lange Streifen hat bereits die Jury bei der Berlinale in diesem Jahr überzeugt. Diese wählte ihn zum besten Dokumentarfilm und seit Mittwoch hat er auch die offizielle Unterstützung Tschechiens. Die 99. Oscar-Verleihung findet am 14. März kommenden Jahres in Los Angeles statt. Zunächst aber muss es Kdyby se holubi proměnily ve zlato auf die Shortlist schaffen, die am 15. Dezember veröffentlicht wird und dann am 21. Januar auch offiziell nominiert werden. In die Kinos hierzulande kommt die Doku in etwas mehr als einem Monat, konkret am 24. September. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Prag sucht nach neuen Schutzräumen für seine Bevölkerung. Gemeinsam mit der Feuerwehr und weiteren Experten will die Stadt eine Liste sogenannter improvisierter Schutzräume erstellen. Dafür könnten Keller, unterirdische Gänge oder auch Tiefgaragen in Einkaufszentren genutzt werden. Markéta Kachlíková mit den Details.
Sie wüsste im Ernstfall nicht, wo sie sich verstecken sollte, sagt Kateřina. Auf Nachfrage eines Reporters des Tschechischen Rundfunks erklärte diese Frau, dass sie im Notfall wahrscheinlich eine U-Bahn-Station aufsuchen würde. Auch Pavel würde auf die Metro setzen, ist sich aber in dem Moment nicht ganz sicher. Einer der permanenten Schutzräume in Prag ist der Bunker Volimanka im Stadtteil Nusle. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und bietet dank seiner massiven Konstruktion Schutz vor den Auswirkungen einer nuklearen Explosion. Petr Koníček, Leiter der Abteilung für Bevölkerungsschutz der Prager Stadtverwaltung, führt durch die Anlage.
My jsme přišli vlastně přístupovou chodbou, která je lomená.
Wir haben soeben den abgewinkelten Zugangstunnel passiert. Durch eine schwere Drucktür betritt man nun den eigentlichen Schutzraum.
A budeme v prostorách ukryt.
Für einen längeren Aufenthalt ist eine moderne Filterlüftungsanlage entscheidend. Sie reinigt die Luft von Kohlendioxid und stellt die Sauerstoffversorgung im hermetisch abgeriegelten Raum sicher. Bei einem Stromausfall springt automatisch ein Dieselgenerator ein. Durch das Betriebsteam ist selbst auf den äußersten Notfall vorbereitet.
Sollte der Dieselgenerator ausfallen, kann die Filterlüftungsanlage manuell betrieben werden. Sie ist mit einer Kurbel ausgestattet. Die Schutzsuchenden müssten in einem solchen Fall die Kurbel bedienen und sich alle 15 Minuten abwechseln.
Prag hat insgesamt rund 1,4 Millionen Einwohner. Die permanenten Schutzräume wie der Bunker Volimanka bieten jedoch nur Platz für 150.000 Menschen. Weitere knapp 350.000 Personen könnten in den U-Bahn-Stationen und im Strahov-Tunnel Zuflucht finden. Um die darüber hinaus bestehende Kapazitätslücke zu schließen, will die Stadt nun gemeinsam mit der Feuerwehr und Experten tschechischer Universitäten ein neues System improvisierter Schutzräume einführen. Jakub Ružička, Leiter der Abteilung für Bevölkerungsschutz der Prager Feuerwehr, erläutert das Vorhaben.
Wir werden geeignete Objekte auswählen und ihre natürlichen Schutzeigenschaften bewerten. Anschließend kategorisieren wir sie, um festzustellen, welche Räumlichkeiten sich besser oder weniger gut für den Schutz der Bevölkerung eignen. Selbstverständlich werden wir auch konkrete Empfehlungen dazu abgeben, wie sich die Schutzfunktion dieser Bauwerke nachträglich verbessern lässt.
Dazu können bereits einfachste Methoden beitragen, wie etwa das Abstützen von Decken mit Holzbalken oder das Verbarrikadieren von Fenstern mit Sandsäcken, führt der Experte weiter aus. Laut Ružička kommen sowohl private als auch öffentliche Gebäude als improvisierte Schutzräume in Frage.
Verschiedene Keller und Garagen, im Grunde alles unterhalb der Erdoberfläche, sind nahezu ideal. Dazu zählen beispielsweise auch die Tiefgaragen von Einkaufszentren und ähnliche Anlagen.
Die Krisenpläne berücksichtigen zudem, dass im Falle eines militärischen Konflikts ein Teil der Bevölkerung die Stadt verlassen würde, wodurch die vorhandenen Kapazitäten ausreichen dürften. Als reales Beispiel zieht Ružička den anhaltenden Konflikt in der Ukraine heran. Dort sei die Einwohnerzahl in Kiew um rund 30% gesunken, sagt er. Sämtliche Standorte der Notunterkünfte und permanenten Schutzräume sind auf einer interaktiven Karte über das offizielle Sicherheitsportal der Stadt Prag einsehbar.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Und wir haben noch einen Dokumentarfilm für Sie. Er heißt Království mýdlových bublin oder auf Deutsch Königreich der Seifenblasen. Und er erzählt die bewegte Geschichte der Familie Schicht aus Ústí nad Labem, auf Deutsch Aussig. Die Familie begründete einst ein bedeutendes Unternehmen, das sich vor allem durch seine Seifen weltweit einen Ruf machte, bis die Mitglieder der Familie nach 1945 aus der Tschechoslowakei vertrieben wurden. Ferdinand Hauser war bei der Premiere des Films. Sie hören eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres.
Schauplatz. Die Unternehmerfamilie Schicht hatte einst in Böhmen einen ähnlichen Ruf wie die Firmendynastien Škoda oder Batja. Der Konzern war vor allem im Seifenbusiness tätig und verkaufte seine Pflegeprodukte auf der ganzen Welt. Die Die Geschichte der Schichts reicht zurück ins Jahr 1848, als Georg Schicht das Unternehmen begründete, damals noch in der nordböhmischen Gemeinde Rinoltice bzw. Ringelshain. Später wurde der Firmensitz nach Ustinadlabem bzw. Aussig verlegt. Die Rohstoffe für die Seifenproduktion wurden Ende des 19. Jahrhunderts direkt aus Afrika dorthin verschifft. Im Laufe der Geschichte wuchs die Firma zum größten chemischen Betrieb Europas an und produzierte nicht nur Seife, sondern etwa auch 90% des Speisefetts in Österreich-Ungarn. 1929 gründeten die Schichts gemeinsam mit mehreren anderen Unternehmen das Konglomerat Unilever. Das ist heute einer der größten Hersteller von Verbrauchsgütern weltweit. Die Firmengeschichte der Schichts jedoch endete abrupt nach dem Zweiten Weltkrieg, denn die Familie war deutschsprachig und wurde so wie Millionen andere Sudetendeutsche aus der Tschechoslowakei vertrieben. Dieses bewegte Schicksal und seine Auswirkungen auf die Nachfahren sind nun das Thema eines neuen Dokumentarfilms. Er trägt den Namen Kralovstvo Miedlovich Bublin, also Königreich der Seifenblasen. Tatjana Markova ist die Regisseurin des Films. Im Interview für Radio Prag International schilderte sie, wie es zur Idee für das Projekt kam.
Bei der Arbeit an meinem vorhergehenden Film bin ich das erste Mal auf die Geschichte der Familie Schicht aufmerksam geworden. Ich habe nämlich Konstantin Werner getroffen. Er lebt in Amerika und hat einen Spielfilm über die böhmische Fürstin Libusche gedreht. Mich hat interessiert, was ihn mit Böhmen verbindet. Und zum Dreh brachte er ein Werbeschild der Seife mit dem Hirsch mit. Die kennen heute alle in Tschechien. Kaum jemand kennt aber das ganze Schicksal der Familie Schicht, das hinter dieser Marke steht.
Markova ließ die Geschichte nicht mehr los und ihr war klar, dass sie auf das Material für einen Film gestoßen war. Um sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, fuhr die Regisseurin 2018 nach Nordböhmen.
Ich habe eine Ausstellung des Schicht-Epos in Ústí nad Labem besucht. Kuratiert wurde sie von Martin Kresek. Er ist Historiker im dortigen Regionalmuseum und mittlerweile auch Senator. In meinem Film übernimmt er die Rolle des Fremdenführers, der durch Ústí auf den Spuren der Familie Schicht führt.
Zu sehen sind dabei unter anderem die einstigen Werkshallen, die heute ein trauriges Dasein fristen und verlassen sind. Gedreht wurde allerdings nicht nur in Ústí nad Labem, denn in dem Dokumentarfilm kommen auch die Nachfahren der Unternehmerdynastie zu Wort und die leben heute in aller Welt verstreut. Das Team habe in Brasilien, in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich gedreht. Die österreichischen Aufnahmen seien am Ende aber nicht im Film gelandet, sagt Markova. Die geschichtlichen Ausführungen und die Schilderung der Nachfahren sind gekonnt durch historische Filmaufnahmen ergänzt, die die Unternehmerdynastie Schicht einst selbst anfertigen ließ. Zumeist handelt es sich dabei um Reklamefilme.
Die Schichts veranstalteten im damaligen Aussicht die erste Vorführung eines Tonfilms in der Tschechoslowakei. Sie glaubten an die Zukunft dieses Mediums und daran, dass sie damit ihre Produkte bewerben können. Das war im Übrigen nicht nur Seife, sondern etwa auch das Fett Ceres und die Kosmetikmarke Elida. Die Schichts unterstützten neben dem Tonfilm noch andere innovative Erfindungen wie die Luftfahrt und weitere technische Entwicklungen. Die Werbung war bei all dem sehr wichtig. Deshalb brachten sie den amerikanischen Reklamestil nach Europa und waren auch die ersten, die hierzulande Billboards verwendeten.
Die ikonische Seife mit dem Hirschsymbol wird bis heute in Tschechien produziert, wenngleich die Marke Jelen, also Hirsch, keine Verbindung mehr zur Familie Schicht hat. Ihr Dokumentarfilm richte sich an alle, die mehr über die bewegte Geschichte dieser Marke erfahren wollen, sagt Markova und fügt hinzu.
Ich denke, es ist wichtig, die eigene Geschichte zu kennen. Und die Geschichte der Deutschböhmen ist noch nicht so weit aufgearbeitet, wie das der Fall sein sollte. Es gab Bestrebungen, den Namen Schicht für immer vergessen zu machen. Dieser Film richtet sich an diejenigen, die mehr über all das erfahren wollen und die der Beitrag der Deutschböhmen zur Industrie der Zwischenkriegszeit interessiert. Mezeválečnému průmyslu, tak je tento film vhodný.
Die feierliche Premiere von Königreich der Seifenblasen fand vergangene Woche in Prag statt. Zugegen war dabei auch eine der Protagonistinnen des Films, Leonore Novotny-Schicht. Sie ist eine der Nachfahren der berühmten Unternehmerdynastie aus Aussig. Im Interview für Radio Prag International schilderte sie vor der Filmvorführung zunächst die genauen Familienverhältnisse.
Also am besten fange ich gerade ganz oben an, weil sonst werde ich verwirrt. Also es gab da den Georg Schicht und der Georg Schicht ist so der Obervater von allem. Und ein Sohn vom Georg Schicht, der Johann Schicht, der ist nach Ust-Janadlabem, also Aussig, gegangen und hat dort eigentlich diese Schichtwerke gegründet, weil er dachte, das ist ein guter Platz an der Elbe für eine Industrie. Der Johann Schicht hatte 9 Kinder, der 4. von denen hat dann die Martha geheiratet und diese haben dieses Haus in Ust-Janadlabem gebaut, das dann auch im Film kommt. Der Johann Heinrich und die Martha hatten den Heinrich und das ist mein Großvater, der hat Eleonore Schicht, das ist mein Name, geheiratet und dann kam mein Vater, der Hans Heinrich. Und ich bin die Tochter von Hans Heinrich. Also, ich weiß nicht, 3 Urs ist der Georg vielleicht.
Wann haben Sie denn erfahren, dass Sie aus so einer doch bekannten und bedeutenden Familie stammen? War das schon immer ein Thema, auch in Ihrer Kindheit, oder kam das irgendwie erst später?
Es war ein Thema, weil, dass wir Seifenproduzenten waren, das wussten wir eigentlich schon als Kinder. Und dass es einen Zusammenhang mit der Unilever hat auch. Wir wussten auch, dass mein Vater ein Flüchtling war und wir wussten ein paar Sachen. Und ich würde sagen, so in meiner Pubertät, als ich so 13, 14 war, da kam auch zum ersten Mal das Tagebuch meiner Großmutter in meine Hände. Und sie hat halt dort auch vieles beschrieben, auch die Flucht beschrieben. Und das wird dann auch in diesem Film erwähnt. Mhm. Ja, also eigentlich schon.
Und welche Rolle spielt das so generell in Ihrer Familie? Haben Sie Kontakt auch zu anderen Mitgliedern dieser Familie, zu anderen Nachfahren?
Wir hatten vor allem Kontakt mit unseren näheren Nachfahren, also die direkten Cousins, die wir haben, oder Cousins zweiten Grades, weil die Familie, die ist wahnsinnig groß und auch auf dem ganzen Globus verteilt. Und ja, aber es gab so diese Schichttage und dann waren dann ganz viele Schichts dabei und ich glaube, da gab es zum Teil 100 Leute, aber ich selber war nicht an diesen Schichttagen, ich habe die teilweise verpasst, weil ich auch lange selber im Ausland war.
Wo leben Sie denn heute? Sie haben gerade schon gesagt, dass die Mitglieder der Familie im Grunde genommen heute in aller Welt leben. Wo leben Sie?
Ich lebe ganz banal in Zürich und Zürich ist eigentlich eines der Orte, wo die Schichts auch hingingen. Die hatten in Zürich auch irgendeine Geschäftszeit, hing halt auch mit dem Business zusammen. Und nach der Flucht sind dann der Heinrich und die Martha Schicht sind dann in die Schweiz gekommen und waren dann lange in Chur und meine Großmutter Eleonore wohnte dann in Zürich und mein Großvater nicht, weil er im Krieg gefallen ist.
Sie sind in dem Film auch zu sehen. Warum haben Sie sich denn entschieden, dabei mitzumachen bei diesem Projekt?
Ich wurde angefragt und ich bin meistens ein Ja-Sager und mache mit und denke, ja, okay, warum auch nicht.
Aber wie ist das so für Sie zu wissen, dass da irgendwie so ein großer Film entsteht, der in Kinos läuft, bei dem Sie nicht nur mitgemacht haben, sondern der mehr oder weniger auch die Geschichte Ihrer Familie sozusagen behandelt?
Ja, also es ist ja ein Dokumentarfilm und ob es jetzt ein großer Film wird oder nicht, wissen wir nicht. Und wir hatten immer das Gefühl, es interessiert sich ja eh niemand dafür, es wird wahrscheinlich schon kein Blockbuster. Also von daher, das war halt so eine Erzählung der Familiengeschichte. Und es war für mich auch ganz spannend, weil ich dann viele Sachen auch wieder ausgegraben habe oder wieder aus dem Gedächtnis geholt habe. Und das war eigentlich ganz interessant, weil es hat auch viele Leute da vom Museum, die viel mehr wissen über die Familie als ich. Und ich konnte viel von denen auch lernen.
In dem Film ist auch eine Villa zu sehen, die von der Familie Schicht gebaut wurde. Und ich habe gelesen, auch wieder von Nachfahren irgendwie gekauft wurde vor einigen Jahren. Was ist denn die Geschichte dieser Villa und wie ist heute da der Stand mit diesem Bau? Können Sie dazu was sagen? Oder?
Ja, also ich weiß ziemlich viel, weil ich zu den Leuten gehöre. Ja, also die Villa wurde von Martha und Heinrich gebaut und die wohnten dort zusammen mit meiner Großmutter Eleonore und Heinrich Schicht, also Johann Heinrich Schicht, der ja leider dann im Krieg gestorben ist. Und mein Vater war in der Villa, bis er 8-jährig war. Und sein Bruder Volker und seine Schwester Bettina. Von daher, ja, das ist ein Ort. Mein Vater hat zum Beispiel Geschichten erzählt, wie er vor Weihnachten die Karpfen in der Badewanne gewässert hat und er dann mit dem Karpfen schwimmen ging. Also es hat eine Beziehung zu der Villa. Die Villa war ja dann in kommunistischen Händen und gehörte, glaube ich, zu der Universität und war Bürogebäude. 1992 sind mein Mann und ich nach der Wende dorthin gegangen und haben diese Villa anschauen dürfen. Also nicht alles, das wurde natürlich nur ein paar Sachen. Aber wir wussten, sie ist da, und dann 2018 gab es auch so irgendeinen Anlass in Ustji und wir kriegten eine Führung der Villa und da war sie schon verlassen. Und als sie dann eben auf den Markt kam, haben wir gedacht, ja, warum auch nicht. Und dann haben ein paar von der Familie sich zusammengetan, weil alleine hätte das niemand gewagt, und haben dann diese Villa erstanden. Ja, und jetzt versuchen wir, was Gescheites draus zu machen.
Das ist ja eine verrückte Geschichte, auf jeden Fall. Sie sagen, was Gescheites draus machen. Haben Sie denn schon konkrete Ideen, wohin das gehen soll, der Weg?
Konkret nicht, aber wir haben Ideen. Und was halt für uns wichtig ist, ist, dass es etwas ist, das nachher selbsttragend ist, dass das auch wie von selber funktioniert, weil wir wohnen ja alle nicht in Ustji und wir können ja auch nicht Tschechisch, also noch nicht. Aber wir finden, dass es ein großes, schönes, repräsentatives Gebäude ist. Und unser Vorfahr Heinrich Schicht und Johann Schicht, also vor allem Johann. Johann hat sehr viel für die Gemeinschaft gemacht in Ustji, er hatte das Schwimmbad, das dort war. Er hat geschaut, dass die Arbeiter anständige Häuser haben zum Wohnen. Und dass man halt etwas macht, was auch der Gemeinschaft in Ustji etwas gibt, einen Mehrwert kreieren für Ustji. Das wäre schön, aber in welche Richtung es genau geht, wissen wir noch nicht.
Aber aufregend und ein spannendes und tolles Projekt, für das ich die Daumen drücke. Und für Sie persönlich ja, vielleicht ja auch ein Anlass, öfter nach Tschechien zu reisen? Oder sind Sie ohnehin oft im Land durch die Geschichte Ihrer Vorfahren?
Also interessanterweise habe ich eine Tschechin geheiratet.
Das erklärt ihren Nachnamen, Novotny Schicht.
Novotny, genau. Eigentlich Novotna, wenn man es richtig nehmen würde. Aber ja, also wir sind ein paar Mal nach Tschechien gegangen, darum war ich auch 1992 nach der Wende hier. Aber eigentlich, seit wir das Projekt haben, macht mein Mann immer Witze, dass ich jetzt mehr nach Tschechien gehe, als er jemals war. Und ja, wir versuchen alle 3 Monate zu gehen, weil wenn man so ein Projekt hat, dann kann man nicht einfach aus der Ferne, haben wir gemerkt. Da muss man auch vor Ort sein, mit den Leuten sprechen und irgendwie Netzwerke ausnutzen. Und ja, da muss man halt vor Ort auch ab und zu sein.
Das war unser Programm für heute. Am Freitag wird hierzulande an den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei vor 58 Jahren erinnert. Wir haben dazu ein Sonderprogramm zusammengestellt, in dem geht es unter anderem um eine Ausstellung von Radio Prag Hörerpost aus dem Jahr 1968, die neu eröffnet wurde. Und natürlich wollen wir auch beim Gedenkakt vor dem Gebäude des Tschechischen Rundfunks dabei sein. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.